Vielen Dank für die Einführung und Vorstellung, Herr Österheld. Guten Abend, gute Nacht, möchte man fast schon sagen. Ich bin erstaunt von Ihrem Durchhaltewillen und Ihrer Bereitschaft, nicht beim Glas Wein jetzt hier zu stehen, sondern nochmal einen Vortrag zu hören und sich nochmal in das Thema zu vertiefen. Als letzter Vortragender habe ich natürlich das Glück, dass ich keinem, der hinter mir redet, irgendwelche Zeit nehme. Ich habe also alle Zeit der Welt, das Thema abzurunden. Aber zum Glück ist bei vielen Vorträgen heute schon etwas, was ein Pixel hier, ein Pixelchen dort, ein größerer Beitrag bei Herrn Hall gekommen. Ich danke ihm also für die Darlegung des Wirkens von Heigl und den österreichischen Bibliothekaren der Nationalbibliothek Wien in Jugoslawien. Dies ist ein Bereich, ich hatte mir das schon beim Studium des Programms so angesehen, dass ich darauf nicht weiter eingehen werde. Es war gut, dass ich das auch nicht gemacht habe. Raub, Zerstörung und Verlagerung von Bibliotheksgut im Krieg, eine europäische Perspektive ist das Thema. Nach vierjährigem Einsatz als Kriegsverwaltungsrat für den Bibliotheksschutz bei der Militärverwaltung im besetzten Frankreich verfasste Dr. Hermann Fuchs im August 1944 einen zusammenfassenden Bericht. Dieser wurde mit einem Fazit vom Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek und Vorsitzenden des Reichsbeirats für Bibliotheksangelegenheit, Dr. Hugo Andres Krüß, am 9. Oktober 1944 an den Reichserziehungsminister weitergeleitet. In dem Anschreiben heißt es, dass dank der Tätigkeit des Referats Bibliotheksschutz kein Buch und keine Handschrift aus den vom Referat betreuten Bibliotheken beschlagnahmt und nach Deutschland verbracht worden ist. Die Formulierung ist wörtlich aus der Zusammenfassung des Berichts von Fuchs übernommen. Ist dies das Ergebnis von 4 Jahren Krieg und Besatzung? Nicht ein Buch beschlagnahmt und nach Deutschland verbracht? Der Bericht umfasst insgesamt 24 Schreibmaschinenseiten und kann in den Akten der SBB nachgelesen werden. Er spricht auch eine andere Sprache. Fuchs geht auf die Aufgaben, Strukturen und Ergebnisse der Besatzungszeit ein und seine Darlegungen lassen deutlich andere Schlüsse zu als die von dem nicht beschlagnahmten und nicht nach Deutschland verbrachten Buch. In allen von Deutschland während des Krieges eroberten Gebieten ist zunächst eine neue Verwaltungsstruktur eingerichtet worden. Im westlichen Operationsgebiet entstanden die Militärverwaltungen für das besetzte Frankreich mit Sitz in Paris sowie für Belgien und Nordfrankreich einschließlich der beiden französischen Departements Nord und Pas-de-Calais mit Sitz in Brüssel. Teile der Staaten sind jeweils direkt unter deutsche Zivilverwaltung gekommen und annektiert worden, so für Belgien die Bezirke Eupen und Malmedy und für Frankreich Elsass und Lothringen. Weitere Gebiete Frankreichs wurden von Italien annektiert. Das zunächst unbesetzte Frankreich wurde formal von der Regierung Pétain in Vichy regiert, jedoch befanden sich die meisten Verwaltungseinrichtungen in Paris. Das Deutsche Reich hatte Otto Abetz zum Botschafter für die Regierung Pétain berufen. Ohne seine Zustimmung und das Wohlwollen der Militärregierung für das besetzte Frankreich konnte auch in der unbesetzten Zone nichts entschieden werden. Nach der Landung der Alliierten in Nordfrankreich besetzten deutsche und italienische Truppen auch Südfrankreich. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei einem Blick nach Osten. Polen hörte schon wenige Wochen nach dem deutschen Überfall auf zu existieren und das Staatsgebiet wurde zerteilt. Während die westlichen Gebiete von Deutschland besetzt waren, standen in den östlichen Gebieten die Truppen der Roten Armee. Die von Deutschland besetzten Gebiete Polens wurden schnell in eine Zivilverwaltung überführt. Dabei entstanden die Reichsgaue Warteland, das Gebiet Posen, und Danzig-Westpreußen. Ostoberschlesien wurde der Provinz Schlesien und die Gebiete nördlich von Warschau der Provinz Ostpreußen zugeschlagen und somit vom Deutschen Reich annektiert. Die verbliebenen polnischen Territorien unter deutscher Kontrolle wurden im Generalgouvernement zusammengefasst. Die Ukraine und Weißrussland erfuhren durch den Einmarsch der Roten Armee ins östliche Polen jeweils zunächst eine Westerweiterung. Damit einher ging der Aufbau sowjetischer Verwaltungsstrukturen. Auch die Bibliotheken wurden innerhalb kurzer Zeit neu gegliedert und ideologisch auf das Sowjetsystem ausgerichtet. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang ein längerer Brief von Ab an Krüß, in dem diese Veränderungen am Beispiel der wissenschaftlichen Bibliothek in Lemberg erläutert worden sind. Das galizische Lemberg gehörte von 1918 bis 1939 zu Polen, wurde dann sowjetisch und nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 in das Generalgouvernement eingegliedert. Die übrigen Teile der Ukraine bildeten zusammen mit dem südlichen Weißrussland das Reichskommissariat Ukraine, das nördliche Weißrussland wurde mit den baltischen Staaten und kleineren Teilen Russlands zum Reichskommissariat Ostland zusammengefasst. Die weiter östlich davon gelegenen Teile der Sowjetunion blieben unter deutscher Militärverwaltung. Die Zivilverwaltungen der Reichskommissariate hatten im Osten durchweg größere Schwierigkeiten, sich Geltung zu verschaffen und gegen die Belange und Interessen der militärischen Stellen durchzusetzen. Auch in Südosteuropa, das bereits im Ergebnis des Ersten Weltkrieges verschiedene territoriale Umstrukturierungen erlebt hatte, wurden die Karten neu gemischt. Im April 1941 marschierten deutsche, italienische und ungarische Truppen in Jugoslawien sowie im ebenfalls verbündeten Bulgarien stationierte deutsche Truppen in Griechenland ein. Bis Monatsende waren beide Länder besiegt. Auf dem Gebiet des Königreichs Jugoslawien entstanden verschiedene Verwaltungsgebiete. Teile im Norden wurden in das Deutsche Reich eingegliedert. Andere Gebiete, wie zum Beispiel Serbien, kamen unter deutsche Militärverwaltung oder wurden von Bulgarien und Ungarn annektiert. Kroatien wurde von den Ustaschas zum unabhängigen Staat erklärt, war jedoch in jeder Hinsicht von Deutschland abhängig, ein typischer Vasallenstaat. In Griechenland etablierten Deutschland, Italien und Bulgarien ein scharfes Besatzungsregime. In keinem der besetzten Gebiete blieben die Verwaltungsstrukturen der Vorkriegszeit bestehen. Dies hatte für alle Strukturen und Unterstellungsverhältnisse der öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken nachhaltige Folgen. Anweisungen verschiedener Organe waren oft widersprüchlich, obwohl ihre Nichtbefolgung dramatische Auswirkungen für die Beschäftigten der jeweiligen Einrichtungen haben konnte. Für die besetzten Gebiete wurden verschiedene Sonderbeauftragte zum Schutz der wissenschaftlichen Bibliotheken ernannt, die zusammen mit den Beamten im Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und dem Reichsbeirat für Bibliotheksangelegenheiten entscheidende Impulse für die Gestaltung der Bibliothekspolitik in den besetzten Gebieten gaben und die Abstimmung mit den anderen Ministerien sowie staatlichen und NSDAP-Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete von Alfred Rosenberg, dem Einsatzstab, Reichsleiter, ebenfalls Alfred Rosenberg, dem Auswärtigen Amt und nicht zuletzt den militärischen Stellen vornahm. Auf die Personen will ich jetzt nicht näher eingehen. Wir haben dazu heute in mehreren Vorträgen schon Dinge gehört über deren Aufgaben, ihren Einsatz dafür. Ich möchte nur noch mal die Namen erinnern. Rudolf Kummer, Hugo Andres Krüß, der für das westliche Operationsgebiet schon im Juli 1941 eingesetzt worden ist, Paul Heigl, seit April 1941 für das besetzte Jugoslawien zuständig, Gustav Abb, zunächst seit Juli 1940 Leiter der Hauptverwaltung Bibliotheken im Generalgouvernement und seit Juni 1941 für das östliche Operationsgebiet zuständig. Lediglich auf einen Namen, der heute noch nicht gefallen ist und der so in die Kategorie der Verschwundenen und biografisch kaum zu Ermittelnden passt, möchte ich noch einmal hervorheben. Es ist Walter Grote. Walter Grote war Direktor der Landesbibliothek in Kassel und seit dem 1.4.1939 für einen Sonderauftrag an Berlin, Reichsleitung der NSDAP, beurlaubt. Zu seinen Aufgaben gehörte die Vorbereitung der Gründung der Bibliothek der Hohen Schule. Er hat dieses im Auftrage des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg durchgeführt. Und Sie können sicher sein, wenn jetzt irgendwo Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg und seine Auswirkungen und seine Tätigkeiten zur Sprache kommen, steht Walter Grotes Name in Gedanken dahinter. Hinsichtlich der Aufgaben des Bibliotheksschutzes und der Aufgabenabstimmung mit anderen Einrichtungen möchte ich gerne auf den Abschlussbericht von Fuchs zurückkommen. Zu den Aufgaben des Referats Bibliotheksschutz in Frankreich gehörten die Sicherung und der Schutz der französischen wissenschaftlichen Bibliotheken, die Beaufsichtigung der französischen Bibliotheksverwaltung, einschließlich der Behandlung des NS-feindlichen Schrifttums in Form von Aussortierungen und Benutzungssperren sowie der Umlagerung evakuierter Bestände, die Feststellung des vor 1933 unrechtmäßig nach Frankreich entführten deutschen Bibliotheksgutes zur Erstellung einer Rückforderungsliste für die Zeit nach dem Friedensvertrag. Dies war eine vor den Franzosen geheimzuhaltende Aufgabe. Die Nutzbarmachung der französischen Bibliotheken für deutsche Zwecke und besondere Aufträge. Zu diesen besonderen Aufträgen gehörten auch die Beschaffung von Literatur für die preußische Staatsbibliothek oder ab 1943 auch für den Wiederaufbau zerstörter deutscher Bibliotheken oder die Erstellung eines Inkunabelverzeichnisses oder auch einer Bibliografie der Übersetzungen aus dem Deutschen ins Französische. Der Zuständigkeitsbereich erstreckte sich auf die wissenschaftlichen Bibliotheken im besetzten Frankreich ohne die beiden nördlichen Departements. Ab Ende April 1943 erweiterte sich der Zuständigkeitsbereich auf das neu besetzte südfranzösische Gebiet, ohne dass hier die Aufgaben tatsächlich wahrgenommen werden konnten. Zu den Aufgabenabstimmungen gehört die Übertragung der Zuständigkeit für die Militärbüchereien auf den Chef der Heeresbücherei, für die Volks- und Leihbüchereien auf die Propagandaabteilung der Militärverwaltung sowie für die privaten und öffentlichen Bibliotheken der als feindlich eingestuften Freimaurer und Juden auf den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Diese Aufgabenabstimmung zwischen Militär, ERR und Zivilverwaltung lässt sich in den Grundzügen in allen okkupierten Gebieten beobachten. In West- und Nordeuropa ist jedoch eine größere Bereitschaft zu beobachten, aus rassenpolitischen Gründen lokale Systeme der Literaturversorgung zu erhalten, als in den ost- und südosteuropäischen Besatzungsgebieten. Die Betrachtung der slawischen Völker als Untermenschen wirkte sich hier dramatisch auch für die Bibliothekssammlungen aus. Was soll man auch für den Umgang mit materiellen Gütern von Bevölkerungsgruppen erwarten, wenn schon die Bevölkerung selbst mehrheitlich als minderwertig angesehen wird? Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich die Zerstörungen durch die Kriegseinwirkung bewerten. Fuchs konstatiert in seinem Bericht über Frankreich die Zerstörung von lediglich 4 Bibliotheken und somit auch nur wenig zerstörtes Buchgut, was auf die erfolgreich angewandte Blitzkriegsstrategie zurückführt. Noch dazu seien die Franzosen selbst schuldhaft an der Zerstörung der Stadtbibliothek in Tours mit etwa 200.000 Bänden Druckschriften und 1.200 teils sehr wertvollen Handschriften. Bis zum Ende der Besatzungszeit seien aber keine sehr fühlbaren Verluste durch feindliche Luftwaffe zu verzeichnen gewesen. Eine Ausnahme sei hier jedoch die Stadtbibliothek von Chartres, die durch einen englischen Fliegerangriff am 26. Mai 1944 völlig vernichtet wurde und auch etwa 1.400 Handschriften und 150 Inkunabeln verlor. Die französischen Bibliothekare haben die Situation ihrer Einrichtung nach dem Krieg natürlich auch selbst bewertet, schauten dabei auf das ganze Land und mussten ihrerseits Zerstörungen von etwa 2,5 Millionen Bänden konstatieren. 4 einzelne Einrichtungen und 2 Städte verloren jeweils mehr als 100.000 Bände. Die Universitäts- und Nationalbibliothek Strasbourg 500.000 Bände, die Universitätsbibliothek Caen 300.000, die Stadtbibliotheken von Tours 215.000 und Caen 200.000, die bereits erwähnte Stadt Chartres 135.000 und Douai 110.000. Im Bereich Belgien und Nordfrankreich sticht besonders die erneute Zerstörung der Bibliothek der Katholischen Universität in Löwen mit über 400.000 Bänden heraus. Sie war bereits im Ersten Weltkrieg beim deutschen Überfall auf Belgien zerstört worden. Deutschland ist dafür im Versailler Friedensvertrag zu einem Wiederaufbau verpflichtet worden. Dieser wurde unter anderem auch mit amerikanischen Geldern unterstützt, während Deutschland in Leipzig eine Einkaufsgesellschaft Löwen schuf, um die Wiederherstellung der Sammlungen zu organisieren. In einem Brief an das Reichserziehungsministerium vom 5. Juni 1940 verwies Krüß auf die große Bedeutung der Feststellung, dass die neuerliche Zerstörung durch den Feind verursacht worden ist. Er hob die enorme propagandistische Wirkung dieser Feststellung hervor mit Rücksicht auf ihre Wirkung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wie verhält es sich nun mit der Aussage von Fuchs, es sei nicht ein Buch geraubt und nach Deutschland verbracht worden? Für die wissenschaftlichen Bibliotheken des besetzten Frankreichs mag diese Aussage stimmen. Sie ist jedoch auf keinen Fall auf alle Bibliotheken zu übertragen. Zum einen wurden alle Bibliotheken auf verbotene und deutschfeindliche Bücher hindurchgesehen. Neben den Vorgaben aus Deutschland mit der in der deutschen Bücherei erarbeiteten Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums wurde für Frankreich die sogenannte Liste Otto angewendet. Dabei handelt es sich um eine vom Botschafter Otto Arbeits herausgegebene Liste des deutschfeindlichen und somit verbotenen Schrifttums. Wissenschaftliche Bibliotheken konnten die aussortierten Werke im Bestand behalten, hatten jedoch den Zugang zu kontrollieren. Die Direktoren waren dabei persönlich verantwortlich, wobei sie regelmäßig dem Bereich Bibliotheksschutz Bericht zu erstatten hatten. Die öffentlichen Bibliotheken hatten die verbotenen Schriften auszusondern und an die Besatzungsbehörden abzuliefern. Diese wiederum verfügten den Versand von 5 Exemplaren zur Verfügung des Reichserziehungsministeriums. Weitere Exemplare wurden in der Regel vor Ort makuliert. Die Akten der Preußischen Staatsbibliothek zeigen deutlich, dass die Leitung des Hauses über diese Entwicklung informiert war. Auch von den Beschlagnahmungen durch den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg war die Leitung der PSB im Bilde. Krüß hielt in seinen Aufzeichnungen eines Gesprächs mit Rosenberg am 7. August 1940 zur Vorbereitung auf den Einsatz zum Bibliotheksschutz in Frankreich und in Belgien und Nordfrankreich fest, Rosenbergs Mitteilung fest, dass die Beschlagnahmen von Freimaurerbibliotheken sowie von gewissen jüdischen und kirchlichen Bibliotheken im westlichen Operationsgebiet bereits im Gange seien. Sie würden an die Bibliothek des Instituts zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt am Main als Spezialbibliothek der Dienststelle Rosenberg überstellt. Weitere Privatbibliotheken unerwünschter Personen würden für die Bibliothek der Hohen Schule der NSDAP beschlagnahmt. Hitlers Anweisung über die Einrichtung der Hohen Schule als zentrale Einrichtung der nationalsozialistischen Forschung, Lehre und Erziehung vom 29. Januar 1940 war der Bibliotheksleitung bereits bekannt. Diese Hohe Schule sollte aber erst nach dem Sieg gegründet werden. Auch in einem Gespräch mit Reichsminister Goebbels kommt Krüss auf die Beschlagnahme von Freimaurerliteratur in Paris zu sprechen. Er gehe davon aus, Zitat, Freimaurer, Juden und Immigranten seien als gegen Deutschland kriegführend anzusehen und ihre geistigen Waffen seien wie Kriegsmittel zu behandeln. Ende Zitat. Krüss hielt es in Bezug auf die Freimaurerliteratur in den staatlichen Bibliotheken, insbesondere der Bibliothek Nationale, nicht für angängig, dass hier in gleicher Weise wie bei den Logen und so weiter verfahren werde. Dennoch zeigen seine Aufzeichnungen, dass er die Grundidee der nationalsozialistischen Besatzungspolitik einschließlich der Beschlagnahme und Zerstörung von Bibliotheken von Freimaurern, Juden und Emigranten für legitim hielt. Beschlagnahmen erfolgten auch in den östlichen Operationsgebieten. Daran waren nicht nur der ERR, das Sonderkommando Künzberg, das Ahnenerbe oder das Auswärtige Amt beteiligt. Auch für die preußische Staatsbibliothek wurde zumindest eine Sammlung aus dem besetzten Polen gewonnen. Am 25. Juni 1940 war die preußische Staatsbibliothek aus dem Generalgouvernement über die Sicherstellung von ca. 4000 Büchern althebräischer, hebräischer und jiddischer Sprache durch den zuständigen Kreishauptmann in der Wohnung des Rabbiners von Jendzejew informiert worden. Nach fachlicher Prüfung durch den zuständigen Referenten in der preußischen Staatsbibliothek bittet Krüss am 1. Juli 1940 in einem Brief an das Amt für Volksbildung und Propaganda im Generalgouvernement, die sichergestellten Bücher der preußischen Staatsbibliothek zur Ergänzung ihrer Bestände zu überlassen. Die durch den Versand entstehenden Kosten werden von der Staatsbibliothek übernommen. Es folgt ein Briefwechsel über die Organisation des Versands und schließlich zeichnet Krüss selbst am 22. Juli 1940 seine Kenntnisnahme bezüglich der Einlieferung der Bücher in die Orientabteilung der preußischen Staatsbibliothek. Aus diesem Konvolut hat die preußische Staatsbibliothek Teile bereits restituiert. Es waren Bücher aus dem Nachlass Leo Beck, aus dem Nachlass Martin Rubinstein dabei und diese Werke sind bereits restituiert. Das Schicksal der anderen Bände muss noch erforscht werden. Um das Bild zu vervollständigen, ist ein Blick auf die Praxis der zielgerichteten Bibliothekszerstörung in Polen und auf dem Gebiet der Sowjetunion unabdinglich. Während sich die deutschen Besatzer im Westen einem Kulturvolk auf Augenhöhe gegenübersahen, wurden die slawischen Völker in der Rassentheorie des Dritten Reiches als minderwertig angesehen. Entsprechend sollten die Bildungsmöglichkeiten für die dortige Bevölkerung stark eingeschränkt und die nationale Intelligenz, wie zum Beispiel in der Sonderaktion Krakau, ausgeschaltet werden. Untersuchungen unserer polnischen Kollegen, die in den letzten 20 Jahren durchgeführt wurden, beziehungsweise deren Ergebnisse in den letzten 20 Jahren vorgestellt wurden, dokumentieren das Erbe deutscher Bibliothekspolitik in der Zeit des Zweiten Weltkrieges in anschaulicher Weise. In einigen Zentren, zum Beispiel des Generalgouvernements, die von den deutschen Machthabern speziell gefördert und für die Versorgung der Bedürfnisse der reichs- und volksdeutschen Bevölkerung sowie der deutschen Verwaltungen vorgesehen waren, konnten zum Kriegsende noch Büchersammlungen in nennenswertem Umfang verzeichnet werden. Beispielsweise waren in den Bibliotheken von Krakau und Lublin, wo von der deutschen Besatzungsmacht Staatsbibliotheken eingerichtet worden waren, noch etwa 84% bzw. 53% des Vorkriegsbestandes vorhanden. In den kleineren Städten und im ländlichen Raum betrafen die Zerstörungen von Büchern in den öffentlichen Bibliotheken zwischen 90 und 100% des Vorkriegsbestandes, in Warschau 71%. Um der Frage etwas vorzukommen, was man sich hinter diesen Prozentzahlen vorstellen soll, ich habe nochmal nachgeschaut in den Quellen. Als Ausgangsbasis wird für den August 1939 von den polnischen Kollegen ein Bestand von 17.834.382 Bänden angegeben. Der Verlust wird mit 12.273.370 Bänden beziffert. Als übriger Rest werden 5.561.012 Bände angegeben. Um die Situation in Weißrussland zu illustrieren, möchte ich einige Abschnitte aus dem Werk von Bernhard Chiari, Alltag hinter der Front, Besatzung, Kollaboration und Widerstand in Weißrussland 1941 bis 1944, zitieren. in denen die Kulturarbeit von Angehörigen des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg illustriert wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Lesen dieses Abschnittes in dem Buch fehlten mir die Worte, das umzuschreiben. Deswegen habe ich mich für das Zitat hier entschieden. Kulturarbeit bedeutet in der Praxis das Sichten und Katalogisieren von Büchern. Das Flaggschiff sowjetischer Bildungsarbeit in Weißrussland, die Lenin-Bibliothek, diente den Besatzern jedoch als Lager und Kühlhaus. Um Platz zu schaffen, verbrannten Arbeitskommandos in regelmäßigen Abständen Bücher in der unmittelbaren Umgebung. Der Anblick von Offizieren, die in Militärfahrzeugen vor der Bibliothek vorfuhren, um sich hier wie in einem Selbstbedienungsladen mit Souvenirs auszustatten, war den Bewohnern von Minsk vertraut. Der Ausverkauf der Kulturgüter war auch auf den Märkten von Minsk zu beobachten. Hier wurden Bücher mit dem Stempel der Lenin-Bibliothek zu Spottpreisen angeboten. Bücher galten ebenfalls als Rohstoff, den vor allem die Deutsche Ostlandfasergesellschaft ausbeutete. Die Akademie der Wissenschaften stellte ein Abbaugebiet für Altpapier dar, in dem jeder sich bedienen durfte. Die öffentlichen Bibliotheken blieben bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. Unmengen von Literatur verschwanden in den Papiermühlen. Selbsternannte Kulturpolitiker zerstörten die kulturelle Infrastruktur der Region. Noch während des Rückzugs sammelten einige Mitarbeiter Bücher aus Pinsk, Kobrin und Brest in Bialystok, um sie dort inmitten allgemeiner Auflösung zwischenzulagern. Sie gingen restlos in Flammen auf. Ende des Zitats. In der Ukraine gab es vor dem deutschen Überfall 44.662 Bibliotheken mit einem Bestand von 102 Millionen Einheiten. Anders als in Deutschland werden in dieser Statistik alle Arten von öffentlich zugänglichen Bibliotheken gezählt, auch wenn sie nur einer begrenzten Öffentlichkeit zugänglich sind, wie zum Beispiel Schul-, Gewerkschafts- oder Werksbibliotheken und auch nicht von einem hauptberuflichen Bibliothekar betreut werden. Zum Ende des Jahres 1946, nach Krieg und etwa 2 Jahren Wiederaufbauarbeit, gab es in der Ukraine nur noch 9.921 Bibliotheken mit einem Sammlungsbestand von 34,8 Millionen Exemplaren. Als großes Problem erwies sich neben den Zerstörungen und dem Raub von Büchersammlungen die nicht zielgerichtete Restitution des Geraubten. Dies verschärfte die Folgen der Kriegseinwirkungen und wird von den Bibliothekaren des Landes bis heute als nicht lösbares Problem angesehen. Ähnlich wie zuvor am Beispiel Polens und Weißrusslands dargestellt, erwies sich die Zerstörung der bibliothekarischen Infrastruktur auch in der Ukraine als die schwerste Hypothek aus der Zeit der deutschen Besatzung. Noch einige Worte zu den Evakuierungen. Für die preußische Staatsbibliothek ist die nahezu vollständige Evakuierung der Sammlungen sehr gut belegt. Mehrere Studien waren diesem Thema gewidmet und haben weitgehend übereinstimmende Ergebnisse vorgelegt. Lediglich der Verbleib der evakuierten Materialien bzw. das Ausmaß ihrer Vernichtung konnte noch nicht abschließend resümiert werden. Der Stabi-Cut, unser elektronischer Katalog, dokumentiert momentan etwas über 400.000 Bände aus den Sammlungen der preußischen Staatsbibliothek als tatsächliche Kriegsverluste. Davon sind etwa 14.000 Bände nachweislich erhalten geblieben und befinden sich in Bibliotheken Russlands oder Polens. Weitere Bände werden im Belinker-Bestand der Jagiellonischen Bibliothek in Krakau, in der Russischen Staatsbibliothek und der Rudomino-Bibliothek für ausländische Literatur in Moskau und weiteren Einrichtungen vermutet. Neben der Preußischen Staatsbibliothek haben weitere deutsche Bibliotheken versucht, Sammlungen zum Schutz vor Bombenangriffen auszulagern und in vermeintlich sichere Orte zu transportieren. Diesbezügliche Anstrengungen sind auch von französischen, polnischen und sowjetischen Bibliotheken belegt. Das eigentliche Ziel der Unternehmungen, die Sammlungen vor der Zerstörung durch Kriegseinwirkungen zu bewahren, ist jedoch nur teilweise erfüllt. Auch in den Evakuierungsorten wurden die verlagerten Bände durch Bomben, Artillerie, Feuer und Diebstahl zerstört oder beschädigt. Auf eine besondere Evakuierung, die sogenannte Pruschkow-Aktion, möchte ich jedoch etwas genauer eingehen. Nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes hatte Hitler beschlossen, die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Vorher konnten noch wertvolle Kulturgüter, darunter auch Bücher, aus der Stadt gebracht werden. Bibliothekaren gelang die Evakuierung von etwa 80.000 Bänden in den Warschauer Vorort Pruschkow, nachdem die Aktion benannt wurde. Auch in Pruschkow befand sich nebenbei auch ein großes Durchgangslager, das Durchgangslager 121, in dem vor allem die Zivilbevölkerung, die aus Warschau und Umgebung fliehen musste, wegen der angekündigten Zerstörung der Stadt vorübergehend Unterschlupf fand. Insgesamt sind 650.000 Bürger Warschaus durch dieses Durchgangslager innerhalb kurzer Zeit durchgeschleust worden. Weitere 300.000 Bände wurden nach Garbitzsch bei Frankfurt an der Oder und Adelin in Niederschlesien abtransportieren. Trotz dieser Maßnahmen konnte ein Großteil nicht gerettet werden. Durch unsachgemäße Behandlung, ungeeignete Transportmittel und unsichere Auslagerungsorte, alles bedingt durch die Kriegssituation, gingen auch bei diesen scheinbar geretteten Sammlungen etwa ein Viertel unwiederbringlich verloren und kamen nicht wieder nach Warschau zurück. Die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken nach dem Kriege. Wie haben die etwas mehr als 12 Jahre nationalsozialistische Herrschaft auf die deutschen Bibliotheken gewirkt? Georg Ley, der Direktor der Universitätsbibliothek in Tübingen von 1921 bis zu seiner Pensionierung 1947, wurde heute auch mehrfach erwähnt, versuchte nach dem Krieg eine Bilanz der deutschen Bibliotheken zu ziehen. Auf Einladung des Vereins Schweizerischer Bibliothekare berichtete er im Dezember 1946 in Bern über die Lage der deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken nach dem Kriege. Der Bericht wurde anschließend in der Nordischen Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen in Stockholm und dann auch als erweiterte Bilanz bei Mohr in Tübingen veröffentlicht. Ich denke mal, gerade diese Orte, wo er es präsentiert hat, Bern in der neutralen Schweiz mit einer positiven Neutralität in Bezug auf Deutschland, Schweden mit einer gleichen, ähnlich oder zumindest ähnlichen Position, spricht schon Bände dafür. In den besetzten Gebieten wären diese verkündeten Ergebnisse auf keinen Fall präsentabel gewesen. Im Vergleich zu den von ihm persönlich mitgestalteten Entwicklungen in den Jahrzehnten vor dem Krieg fällt Leys Bewertung vernichtend aus. Er verweist auf die Folgen der Luftangriffe, der Bestandsverlagerungen und Zerstörungen, berichtet von verbrannten Katalogen und zerrissenen Fachkontakten ins Ausland. Auch die verantwortungslose Staatsführung und den totalen Krieg prangert er an. In einem jedoch irrte Ley. Er kommt mit Blick auf die Lage der deutschen Bibliotheken zu dem Schluss, es handele sich hier um eine Kulturkatastrophe, die in der Geschichte der Bibliotheken und der Geschichte der Wissenschaft keinen Vergleich hat. Mit Blick auf die heute gehörten Vorträge und die Schilderungen über die Lage der Bibliotheken in den von Deutschland besetzten Gebieten, insbesondere im Osten Europas und in Südosteuropa, müssen wir heute den Schluss ziehen, dass die eigentliche Kulturkatastrophe in den besetzten Ländern stattgefunden hat und dass deutsche Bibliothekare nicht nur daran teilgehabt, sondern auch verantwortlich an der Planung mitgewirkt haben. Auf diese Weise verspielten sie die hohe Reputation, die das deutsche Bibliothekswesen für das deutsche Bibliothekswesen auf lange Zeit. Die Schatten reichen bis in die Gegenwart und werden uns noch viele Jahre beschäftigen. Wir haben im November eine Mitgliedschaft in einem bibliophilen Verband in Belgien wiederherstellen können, der uns nach dem Ersten Weltkrieg aufgekündigt worden war. Dieses Beispiel zeigt eigentlich, wie selbst in einem so uns nahestehenden Land wie Belgien, wie lange diese Wunden wirken und wie lange sie die Menschen auch beschäftigen, die durch solche Kulturgüterverluste ausgelöst werden. Kann oder muss man rückblickend davon ausgehen, dass die Bibliothekare von den Zerstörungen, Raubzügen, Aussortierungen und Zensurmaßnahmen nichts gewusst haben? Mitnichten. Die erhalten gebliebenen Akten der Preußischen Staatsbibliothek aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges belegen eindeutig, dass auch von der Leitung dieser Einrichtungen Anweisungen und Richtlinien für den Einsatz in den besetzten Gebieten erteilt und Abstimmungen mit konkurrierenden Organen vorgenommen worden sind. Auf den Briefen, Berichten und Anweisungen in den Akten, die auch aus den besetzten Gebieten zurückkamen, finden sich nicht nur die Handzeichen von Krüß, mit denen eine Kenntnisnahme bestätigt wird. Auch die Namenskürzel von Becker, Jürgens und weiteren Abteilungsleitern und wissenschaftlichen Mitarbeitern der Preußischen Staatsbibliothek sind auf diesen Akten zu finden. Es ist davon auszugehen, dass weitere Mitarbeiter informell Bescheid wussten. Auch über die Informationsverbreitung durch Hörensagen geben die Akten verlässlich Auskunft. Durch ihr Wirken in Zeiten des faschistischen nationalsozialistischen Regimes und des Zweiten Weltkrieges haben die führenden Bibliothekare der Preußischen Staatsbibliothek mit dazu beigetragen, die Vielfalt der Bibliotheken in Europa zu zerstören. Und damit bin ich bei dem eigentlichen Thema des Jahres, bei dem wir sind, zerstörte Vielfalt. Wie groß der Anteil eines jeden Einzelnen daran war, wage ich nicht abschließend zu beurteilen. Aus der Sicht der besetzten Gebiete sind die Aufgabenabstimmungen und Zuständigkeiten auf der Seite der Besatzungsmacht zweitrangig. Sie stehen vor allem in Osten Europas und in Jugoslawien oder standen 1945 vor einem Scherbenhaufen im buchstäblichen Sinne. Meine Damen und Herren, das Fazit ist sehr betrüblich und dennoch In diesen Abendstunden vor 80 Jahren sammelten sich die Anhänger Adolf Hitlers im Zentrum dieser Stadt, um die Machtergreifung mit einem Fackelzug durch das Brandenburger Tor zu feiern. Der berühmte Maler Max Liebermann soll vom Dach seines Hauses am Pariser Platz gleich neben dem Brandenburger Tor die Szenerie beobachtet und mit den Worten kommentiert haben: Ich kann gar nicht so viele fressen, wie ich kotzen möchte. Dem ist auch heute, 80 Jahre später und im Rückblick auf das, was wir heute hier gehört haben, kaum etwas hinzuzufügen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.